Wollen wir eingangs noch beten?
Herr Jesus, wir wollen dir jetzt alles von Herzen anbefehlen, bitten dich, deiner Verheißung nach, sei in unserer Mitte, schenk Gnade bei diesem doch so komplexen und nicht einfachen Thema und schenk, dass wir es auch in der richtigen Einstellung und in der richtigen Herzenshaltung darlegen. Wollen dir alles anbefehlen, du treuer Herr. Hab Dank für den Reichtum deines Wortes und schenk, dass es doch dieses scharfe, zweischneidige Schwert sein darf, das da trennt Seele und Geist. Wir bitten es in deinem Namen. Amen.
Ja, es ursprünglich, wisst ihr, sollte Johannes Pflaum das Seminar halten zum Thema Israel. Und ich bin dann gebeten worden, doch einzuspringen, allerdings mit diesen anderen Themenkreis. Gemeinde Jesu endlich unterwandert. Martin Vetter meinte, den Titel meines ersten Buches und versuchen aufzuzeigen, einige Trends. Es war vor wenigen Wochen, bekam ich einen Anruf aus Norddeutschland von einem Pastor, ich würde sagen, mehr so die moderne Richtung. Schon bibeltreu, aber man soll doch nicht zu sehr abgrenzen. Und er hatte, wie er meinte, gemäßigte Charismatiker auch in seiner Gemeinde. Und er sah das nicht als kritisch, womöglich eine Bereicherung. So wird es ja heute gebracht. Und das, was zu Beginn wie eine Bereicherung sein sollte, dass Leute da eben ihre Bilder und Träume und Eingebungen hatten und auch Zungenreden, das wurde bald zu einem Albtraum. Denn dann waren diese Bilder von Gott und dann kamen immer mehr Weisungen und dann passierte es diesem Pastor, bevor er auf die Kanzel ging, hatte einer dieser Leute ein Bild und die Auslegung war, es ist ein Bann über dieser Gemeinde. Und dann war natürlich der Pastor der Übeltäter. Das ist natürlich eine sehr schöne Ermutigung, zur Kanzel zu gehen und einen durch die Blume direkt, indirekt mitzuteilen, du bist die Ursache dieses Banns. Und weil das ja von Gott war, war ja höhere Eingebung, ließen die sich nicht sagen. Und das, was eine Bereicherung zu Beginn aussah, wurde zum Albtraum. Und solche Meldungen kriege ich je länger, je mehr. Und da könnte man endlos solche Geschichten berichten und Ereignisse dergleichen auflisten. Das Verführerische am Ende der Tage wird sein die Imitation, die Nachahmung. Und uns wird immer wieder erklärt, wir leben jetzt in den letzten Tagen und dann steht geschrieben, in den letzten Tagen will ich ausgießen meinen Geist über alles Fleisch und die Söhne und Töchter sollen Weissagen und die Älteste sollen Träume haben und die Jünglinge Gesichte. Und auf den ersten Blick sieht das ja so biblisch fundiert aus. Wir leben doch in den letzten Tagen und deswegen haben wir jetzt diesen vermehrten Aufbruch. Und Heiner Christian Rust von den Baptisten bis vor kurzem verantwortlich für die charismatische Erneuerung in den Freikirchen, in der Zeitschrift Charisma erwähnte er, wie aufgrund dieser Joel-Weissagung wir mit einer Zunahme an Prophetie in den letzten Tagen rechnen müssen. Er ist allerdings jetzt selber auch vorsichtig geworden, weil sie haben solche Erfahrungen gemacht, ähnlich wie dieser Pastor. Versteht ihr, wenn jemand sich hinstellt und sagt, so spricht der Herr oder Herr hat mir gezeigt, und dann kann man irgendwie erkennen, nee, das ist der eigene Herr, der ihm das gezeigt hat. Mir erzählte mal ein Missionar, er sagt, er hat mit einem Leiter einer Pfingstgemeinde, in Nepal war das, hat er da, oder Bibelschule war das, hat er diskutiert und da sagt eben dieser Mann doch tatsächlich, der Heilige Geist hat mir gezeigt, dass ich immer recht habe. Da wird eine Diskussion schwierig. Solche Offenbarungen haben wir ja gerne. Und jetzt sind sie also selber vorsichtig geworden, weil das sieht sich ja so auf den ersten Blick schön an und Bereicherung und dann kommen diese Dinge und dann kommt der ungeheiligte Mensch zum Vorschein und über sein fleischliches Wesen dann noch übergeistlich erhöht, so spricht der Herr. Jetzt, wann beginnt die Endzeit?
Nach der Himmelfahrt.
Also, weil ich kann mich erinnern, wie ich jung bekehrt war, und da hatten wir einen, der hat sich bekehrt aus so einer satansähnlichen Sekte. War eine wunderbare Umkehr bei diesem Mann zu erleben. Aber er ging dann zu Teen Challenge, das hat sich damals gerade formiert, diese Arbeit, die auf David Wilkerson zurückgeht. Und er war gewarnt worden und es begann entgegen seinen Willen, so von man kann sagen, der Bauchhöhle hoch zu quellen, und er begann in Zungen zu reden. Und da zitiert er diese Stelle, das war 1970. Ich war noch ganz jung im Glauben, ich wusste, es stimmt hier was nicht, aber ich konnte es biblisch nicht widerlegen. Ja, hier steht tatsächlich letzte Tage, ausgießen und so weiter. Also wann beginnt die Endzeit? Wir haben es eigentlich schon richtig vernommen. Die Endzeit beginnt nach rabbinischer Lehre mit dem Kommen des Messias, sodass wir seit eigentlich 2000 Jahren ziemlich genau in der Endzeit leben. Wer hat eine Bibelstelle, die das belegt? Hier sitzen ja die Profis. Ich stelle auch bewusst Fragen, wir haben die Zeit, nickt man gerne ein.
Also das hat Jesus ja schon gesagt bei seiner Kreuzigung. Nicht? Also ich werde kommen mit dem Auffahren zur Rechten des Vaters und kommen mit den Wolken des Himmels. Hat er ja zu denen gesagt, bei seiner Kreuzigung.
Also beim Verhör. Ja, beim Verhör mit Kaiphas. Ihr werdet den Menschen und sitzen zur Rechten der Kraft in der Höhe und kommen in den Wolken des Himmels mit seinen heiligen Engeln. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider.
Kinder, es ist die letzte Stunde.
Ja, 1. Johannesbrief, das schreibt er vor 2000 Jahren. Typisch hebräisches Denken. Und also wir haben 7, 8 Stellen, womöglich mehr. Aber eine bekannte ist Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat. Durch die Propheten zu den Vätern hat er am Ende der Tage zu uns geredet durch den Sohn. Erstes Kommen. Die Endzeit ist dann schon auch, wie es wir normalerweise verstehen, also Endzeit im Allgemeinen ist das Kommen des Messias. Also man kann sagen, seit der Taufe Jesu am Jordan, da wird der Messias öffentlich jetzt für seinen Dienst eingeführt. Seit dieser Zeit ist Endzeit. Aber dann im Besonderen sind sie natürlich die Ereignisse, die den zweiten Kommen vorausgehen. Da sind jetzt schon die meisten überzeugt, das ist unsere Zeit. Aber wenn jetzt Petrus diese Stelle zitiert, ich will ausgießen meinen Geist letzten Tag über alles Fleisch, die Verse 17 und 18, diese erste Erfüllung ist dieses Ereignis vor 2000 Jahren, der Beginn der Gemeinde, hat überhaupt nichts zu tun jetzt mit unserer Zeit. Nur insofern, dass der Geist seitdem ausgegossen ist und laut Titus 3, Vers 6 reichlich ausgegossen. Also das ist geschehen. Und die Verführung am Ende der Tage, die besteht in der Nachahmung. Dass man aufschlägt Ereignisse und sagt, hier bitte, hier steht es und Gott ist derselbe und dann ist das jetzt biblisch abgesichert. Also das vielleicht eindrücklichste Beispiel wäre folgendes: Ich hörte mal einen brillanten Bibellehrer vor vielen Jahren noch auf Kassette darüber predigen, dieser Louis Johnson, und er sagte, ich kann mir vorstellen, wie der falsche Prophet von Offenbarung 13, und er kennt die Geschichte, er lässt Feuer vom Himmel fallen und verführt die auf Erden durch die Zeichen, wie der eine aufgeschlagene Bibel hat. Und er liest vor 1. Könige 18, das Gottesurteil unter Elia am Berg Karmel, und Elia sagt, der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Das war das Kennzeichen des wahren Gottes im Alten Testament. Dann schreibe ich drüber, Gott ist derselbe, und dann fällt ja Feuer vom Himmel, und dann ist das nicht der wahre Gott, sondern der Gipfel des Betrugs. Es ist einfach nachgeahmt, und wenn ich nicht heilsgeschichtlich denken kann, dass Ereignisse in der Bibel da sind, aber eben einen heilsgeschichtlichen Rahmen haben und nicht für alle Zeit gültig sind, dann habe ich heute wenig Chance. Chancen. Also noch so ein Beispiel wäre die Aufrichtung der ehernen Schlange in der Wüste. Die hat damals Leute geheilt. Aber da ist uns allen klar, ich kann jetzt da nicht eine Schlange aufrichten und drüber schreiben, Gott ist derselbe und die würde heute noch die gleiche Wirkung haben. Das ist ja dem Volk Israel geschehen. Sie räucherten ja, trieben Abgötterei mit dieser Nehushtan, wie diese Schlange genannt wurde, und die hatte erst dann der König Hiskia zerstört. Das war tatsächlich damals etwas, was gewirkt hat, aber nur damals. Und ich kann nicht da Schweißtüchlein verteilen mit Berufung auf Apostelgeschichte 19,12 des Paulus, was die ja immer machen, die einen deutlicher, die anderen weniger deutlicher, und da zitieren sie immer diese Stelle, wo früher eigentlich jedem klar war, das war apostolisch. Ich kann da nicht einfach hergehen und das in dem Sinne nachahmen. Also dort, wo uns das aufgezeigt wird, dass wir am Ende der Tage so eine Imitation zu erwarten haben, das habe ich noch vom Auvenil gelernt. Das muss ich mir vorstellen, das hat er mir noch beigebracht. Vor ungefähr 3 Jahrzehnten. Jetzt macht er selber diese Dienste, diese Heilungsdienste. Hat er mir diese Parallele erklärt zwischen Hebräer 2,4 und 2. Thessalonicher 2,9. Und in Hebräer 2, die Verse 3 und 4, da kann ich jetzt Schleichwerbung machen für mein Büchlein hier, da werden in den Versen 3 und 4 die drei Zeugen des neuen Bundes erwähnt, mit denen Gott sein Wort im Prinzip ein für alle Mal bekräftigt hat. Vers 3 heißt es, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein solches Heil nicht achten? Er spricht vorher über den alten Bund. Dann geht er über zum neuen. Er ist ja der Schreiber des Hebräerbriefes am Ende der apostolischen Zeit. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein solches Heil nicht achten, welches zuerst gepredigt ist durch den Herrn, erste Zeuge, bei uns bekräftigt durch die, die es gehört haben, zweite Zeugen. Die Ohren- und Augenzeugen, die Apostel. Und da steht eben schon dieser starke, dominante Aorist. Und er kann also nicht mehr bereits am Ende der Apostelzeit sagen, es geschieht immer noch, wenn wir das Evangelium verkündigen, zur Linken und zur Rechten, dass es begleitet wird, sondern er gebraucht eine ganz deutliche Vergangenheitsform, dieses Epibeothe. Es ist geschehen. Und dann Vers 4, Gott hat dazu Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und Taten, und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also der Herr, die Ohren und Augenzeugen, die Apostel. Der Schreiber des Hebräerbriefes nimmt sich selber in die zweite Reihe, deswegen ist er eigentlich nicht Paulus, weil der gehört ja zu den Hauptbekräftigern. Und dann, Gott hat dazu Zeugnis gegeben. Und da steht im Griechischen jetzt Zeichen, Wunder und Taten, Semaion, Teras, Dynamis. Und die Bibel gebraucht für die Wunder der Verführer nicht einen anderen Ausdruck, ein anderes Wort für Zeichen Wunder, sondern da steht genau gleiche Wort wie eben die Zeichen Wunder der Apostel. Wenn es heißt in Matthäus 24, sie werden große Zeichen Wunder tun, sodass, wenn möglich ist, auch die Auserwählten verführt werden. Da steht Semaia Terata, also die gleichen Begriffe, wie sie verwendet werden für den Herrn und seine Jünger. Und dann sagt der Auvenil, also muss das, was zu Beginn der Gemeinde da war, Hebräer 2,4, Gott hat mit Zeichen, Wunder und Taten sein Wort bestätigt, vor der Wiederkunft Jesu wiederkommen. Der Lügner wird auftreten, der Frevler mit lügenhaften, jetzt stehen die gleichen Begriffe, 2. Thessalonicher 2,9, Semaion, Teras, Dynamis. Und dann sagt der Auvenil, hätte ich nie von einer Pfingst- oder charismatischen Bewegung gehört, müsste ich aufgrund der biblischen Prophetie annehmen, ja genau so etwas muss wiederkommen. Nur ist diesmal nicht die treibende Kraft, wie Hebräer 2, Vers 4 sagt, der Heilige Geist, sondern ein Geist der Verführung, wie es der 2. Thessalonicher Brief erklärt. Und das würde erklären, warum die Anhänger dieser Strömungen gewöhnlich die Apostelgeschichte zitieren, wo Gott tatsächlich sein Wort mit Zeichen, Wundern und Taten bestätigt hat. Und das würde erklären, dass je näher die Wiederkunft Jesu kommt, diese Strömungen wachsen müssen. Das hat er mir vor Jahrzehnten erklärt. Ja, und wenn ihr vor 3, 4 Jahrzehnten gefragt hättet, was heißt charismatisch, sie beginnt ja erst auf deutschem Boden 1963, dann hätte man nicht gewusst, wovon man redet. Und inzwischen ist man so bei 400 Millionen oder noch mehr. Also ein phänomenales Wachstum. Also das muss so kommen. Und die andere Parallele ist für diese Phänomene, die da auftreten, Joel, Apostelgeschichte 2, ich will ausgießen meinen Geist, während die Bibel lehrt im 2. Thessalonicher Brief, darum sendet ihnen Gott kräftige Irrtümer. Ihr wisst, im 2. Thessalonicher Brief, da sagt Paulus nicht, was die Endzeit angeht, sondern was das Kommen unseres Herrn. Und unsere Vereinigung mit ihm, lasset euch nicht wanken machen in eurem Geist. Und dann Vers 3, lasset euch von niemand verführen, denn in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, der Tag des Herrn, es sei denn, dass zuvor die große Erweckung komme. Ja, so lesen heute die meisten ihre Bibel. Vor der Wiederkunft Jesu kommt die große Erweckung und dann erwarten sie große Geistesausgießungen und sind jetzt mit guten Absichten, die Motive wollen wir ja nicht richten, sie sehnen sich ja zu Recht oft, dass mehr geschieht. Und diese Sehnsucht ist ja nachvollziehbar, sind sie aber lehrmäßig falsch gepolt und verwechseln dann die Imitation, die Nachahmung mit dem Echten. Aha, es kommt eine große Geistesausgießung und dann war die Sache mit diesem Todd Bentley in Lakeland, Florida. Und die wurde bezeichnet, dieser Typ, der das so aussah wie ein Hellangel, tätowiert vom Scheitel bis zur Sohle nach seiner angeblichen Bekehrung. Und die wurde bezeichnet als die größte Erweckung der Kirchengeschichte mit Zeichen und Wundern. Und die lief über Laptops, übers Internet. Und als dann offenbar wurde, Todd Bentley ist Alkoholiker und lebt in Ehebruch, dann sagte ein gewisser Lee Grady, der selber Charismatiker ist, Herausgeber der einflussreichen Zeitschrift Charisma Magazine, ein sehr zum Teil selbstkritischer Mann, da zitierte er einen Pfingstevangelisten und sagte, nun ist mir klar geworden, dass ein Großteil der Charismatiker den Antichristen nachfolgen wird, wenn er auftritt, weil sie haben einfach keinen Durchblick. Ich zitiere einen Charismatiker. Mir stockte ja fast der Atem, weil ich versuchte, das ja seit Jahrzehnten nachzuweisen und wurde deswegen oft verdroschen, wie ihr sehen könnt. Ich habe rein empirisch festgestellt, seit Tschernobyl gingen mir die Haare aus und Fukushima wird mir jetzt wahrscheinlich den Rest geben. Randbemerkung. Ist also nicht ganz unbedingt jetzt ernst gemeint. Und da hat man also genauso ein Beispiel, wo man immer Joel zitiert, genauso beim Toronto-Segen. Ronald Brown, der Vater dieser Bewegung, er nannte sich der Barkeeper des Heiligen Geistes, der Holy Ghost Bartender und die lachende Erweckung. Und da zitierten sie immer diese Ereignisse. Aber wir leben nicht am Beginn der Gemeinde. Wir versammeln uns nicht mehr in der Halle Salomos wie die Urgemeinde. Wir bringen nicht mehr ein Reinigungsopfer wie Paulus in Apostelgeschichte 21, sondern wir leben am Ende der Tage. Und wenn wir da nachlesen, wo die Bibel spricht über das zweite Kommen, und hört jetzt gut zu, einigen ist das aber nicht neu. Wenn in diesen Abschnitten Zeichen und Wunder erwähnt werden, wo der über die Wiederkunft redet, Matthäus 24, Lukas 21 oder 2. Petrusbrief, 2. Timotheusbrief, 2. Thessalonicher Brief, Offenbarung. Wenn in diesen Kapiteln bzw. Briefen Zeichen und Wunder erwähnt werden, das müsst ihr gut zuhören, stehen die nie neutral, nie positiv, sondern ausnahmslos immer in Verbindung mit Verführung. So wird ein Kennzeichen der letzten Tage sein, nicht nur diese schreckliche Anomia, die Gesetzlosigkeit, die der Herr ankündigt, die Paulus ankündigt in seinen Abschiedsbriefen, sondern auch eine zunehmende Bewegung von Zeichen und Wundern. Gerade auch 2. Timotheusbrief. Schaut, da sagt Paulus in Kapitel 3, in den letzten Tagen kommen gräuliche Zeiten. Und dann sagt er in Vers 8, Er listet ja dann 18 Eigenschaften auf. Vers 2, die Menschen, Luther übersetzt, leider werden viel von sich halten, wörtlich sich selbst lieben. Und das zeigt wirklich auch die Genauigkeit der Bibel. Man hat Eigenliebe immer abgelehnt, durch alle Jahrtausende. Erst mit Tobisch Buch 1973 beginnt die Vorstellung einer Selbstliebe, auch bei den Frommen. Sonst wurde das, Ebert von Thiele Winkler sprach sogar von den Dämonen der Selbstliebe. Na, die wären natürlich heute nicht mehr unbedingt in unseren Mainline-Strom. Und dann auf einmal hat man uns erklärt, wir müssen uns selber lieben lernen. Dann Vers 4, sie werden viel hedonos sein, vergnügungssüchtig, den Eltern ungehorsam. Und dann sagt er hier, gleicherweise wie Jannes und Jambre dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Und Jannes und Jambres waren die Zauberer zur Zeit Mose. Und ihr wisst, da war das Wesen, die Nachahmung. Sie haben ja die ersten Wunder Mose nachgeahmt. Und so wird am Ende der Tage der Widerstand nicht, wie wir es noch erlebt haben, als Studenten intellektuell kommen, aber noch nicht physisch. Wir waren eben etwas gehirnamputiert oder etwas zurückgeblieben oder etwas blauäugig oder naiv oder sonst was, dass wir an die Wunder Jesu glaubten, an die Bibel glaubten. Und der Angriff kam von intellektueller Seite und Evolution und die Wissenschaft hat festgestellt und so weiter. Heute läuft der Angriff durch Nachahmung und so alle Harry Potter mit magischen Dingen. Und heute sagen Leute, ja, wir können Größeres als Jesus tun. Und so steht's ja geschrieben, Johannes 14, 12. Und wir tun noch größere Zeichen und Wunder. In der Welt machen sie es nach, gerade auch im Islam. Der Sufismus hat ja oft ganz verblüffende Heilungswunder. Die können sich die Zunge abschneiden und wieder anstecken und heilt nahtlos an. Und hab ich mal so einen Bericht gelesen, war nicht dabei. Und auch immer mehr in den frommen Lager. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn man mit den Leuten debattiert, dann schlagen sie einen diese Bibelstellen auf. Aber sie erkennen nicht den heilsgeschichtlichen Rahmen. Sie schlagen eigentlich nie auf Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira. Da fallen die tot um, nicht? Als sie dem Petrus anlügen. Also wenn wir ein Beispiel suchen, wo jemand vom Geist erschlagen wurde, wäre es Apostelgeschichte 5. Und weil das ist klar, wenn Gott heute noch so eingriffe, dann wäre wer lebendig. Also es gäbe keinen gefährlicheren Ort als die Urgemeinde. Das wird meistens ausgeblendet. Und dass Paulus in der Auseinandersetzung mit den, wie er sie nennt, Hyperlian Apostoloi, die Superapostel, dass er, weil die sich ihrer Vollmacht rühmten und ihrer Rednergabe und dem Paulus vorwerfen, ja, seine Briefe, die wiegen schwer, aber seine Rede ist schwach und seine Erscheinung, also er muss kein großer, brillanter Redner gewesen sein und da warst du in der griechischen Welt unten durch. Und sie rühmten sich immer ihrer Vollmacht, deswegen hält ihnen Paulus dann seine Schwachheit entgegen und er belegt seine Apostelschaft, 2. Korinther 11, die Verse 22 bis 33, mit der Fülle seiner Leiden. Das klammert man auch aus. Aber Paulus hat doch Hände aufgelegt, Paulus die Schweißtüchlein und so weiter. Dass Gott, was sagt denn Gott zu dem Ananias, der zu Paulus gehen soll, dass er wieder sehend wird, was sagt denn Gott zu den Ananias über Paulus? Ich will dir zeigen, was er meines Namens willen wird, leiden müssen. Das hieß es, Apostel zu sein damals. Das wird beim Wohlstandsevangelium, versteht ihr, das ist natürlich alles möglich bei einer geistlichen Magersucht. Dass man nicht mehr vom Wort Gottes leben kann oder nur ganz oberflächlich und dann kann man natürlich mit solchen Bibelstellen kommen. Und jetzt 2. Thessalonicher 2, also ihr müsst mir dann sagen, wann ich zu Ende kommen soll, weil meine Lieblingsstelle, eine meiner Lieblingsstellen ist Apostelgeschichte 20, 7. Da Paulus lange redete und die Rede bis Mitternacht hinzog. Und wenn dann die ersten von den Stühlen kippen, weiß ich, aha, Alexander, jetzt musst du allmählich zur Landung ansetzen. Also 2. Thessalonicher 2, Lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise. Er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall kommt. Es werde offenbart, der Mensch der Sünde, sagt Luther wörtlich, der Gesetzlosigkeit. Also darf ich das hier sagen, dass ein Schröder sich hinstellt und sagt, dadurch, dass er mit der vierten Frau verheiratet ist, deswegen ist er dem Normalbürger, den Otto-Normalbürger näher, weil eben die meisten schon zu Scheidungen durchhaben, als, da sage ich jetzt mit meinen Sätzen, dieses lebende Fossil Edmund Stoiber, der immer noch seit Jahrzehnten mit derselben Frau verheiratet ist, dass man sich dessen rühmen kann. Als ich zum Glauben kam, 68, wenn ein Politiker geschieden war, musste er die Koffer packen. Die Anomie reift derartig aus, die Gesetzlosigkeit, und die Frauen bemerken es nicht, dass eigentlich alles verkehrt wurde. Heute werden die Eltern bestraft, wenn sie die Kinder züchten wollen. Wir haben noch eine Flaschen, kennt ihr den Ausdruck? Da ist das, ich bin ja Wiener, ne? Eine Flaschen bekommen, ja, es hat uns gut getan. So wie Wilhelm Busch sagt, hier hängt die Hand gefüllt mit Kraft, hier strotzt die Backe voller Saft. Die Kraft infolge von Erregung verwandelt sich in Schwungbewegung. Also so wurden wir noch therapiert. Da gab es natürlich auch Entartungen und so weiter, aber das war völlig normal. Und dann Vers 4, der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt. Allein auch in der Frauenfrage wollte es jetzt, ich dieses Thema gar nicht aufmachen wollte, dieses Fass, das kehrt man einfach weg. Als man Jepsen fragte, das war ja die erste lutherische Bischöfin, was sagen Sie denn zu 1. Korinther 14,34, die Frau schweige. Dieser Vers ist nicht von Paulus. Weg damit! Das ist diese Anomie. Und wenn man sagt, du pass auf, in der Bibel steht doch, wo Paulus dieses Durcheinander, da Chaos zu Korinth etwas eingrenzen möchte, 2, maximal 3 sollen in Zungen reden. Was sagt ihr dazu? Es gibt ja praktisch kaum eine Gemeinde, die sich daran hält. Dann einfach, ja, das war, und die Frau, ne. Also, das ist für mich auch schon in diesem Bereich, dass man diese Dinge immer weniger ernst nimmt. Und er setzt sich in den Tempel Gottes und gibt vor, er sei Gott. Jetzt, wo steht, dass der Tempel Gottes wieder aufgebaut wird? Ich bin ja hier wahrscheinlich die meisten als Brüderhintergrund. Also Daniel ist insofern eine der kostbarsten Prophetien, Daniel 9, weil das ist die deutlichste Stelle, der Messias muss kommen vor der Zerstörung des Tempels. Es wird ein Gesalbter kommen und dann ein Fürst und das Heiligtum wird zerstört werden. Und an dieser Stelle ist manch ein frommer Jude zum Glauben an den Messias gekommen. Wir warten immer noch auf den Messias. Ja, der Tempel ist ja bald 2000 Jahre weg. Aber der muss ja vorher gekommen sein. Also insofern wird da der Tempel erwähnt, aber jetzt wo steht, dass er wieder aufgebaut wird?
An dieser Stelle praktisch, dass sich der Antichrist
hineinsetzt. Ja, an dieser Stelle was noch? Also die eine wäre, ja, gut. Also die andere ist, die kennen ja die Brüder, Matthäus 24, 15, wenn sehen werde den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte, ah ja doch, Entschuldigung, natürlich Daniel 9, und er bricht den Bund und setzt sich dann in den Tempel. Ja genau, Vers 26, Blackout hier, ich war nur erst beim ersten kommen. Vielen Dank. Seht ihr, da merkt man doch den Einfluss von Tschernobyl und Haarausfall und Gedanken gehen raus. Und dann, ja, Jesaja 66 hat uns Fruchtenbaum noch erklärt, Daniel 9, Matthäus 24 und Offenbarung 12, da wird dieses Heiligtum vermessen. 11, ja, genau, Kapitel 12 ist das Weib, schrie in der Wüste, ja, gut, floh in die Wüste, so heißt es, Offenbarung 11, vielen Dank. Und das sehe ich auch so. Aber, und jetzt sind wir eigentlich beim Kernpunkt unseres Themas, streng genommen heißt es noch was anderes. Weil es gibt im Griechischen 2 Begriffe für den Tempel, einmal den sichtbaren, den Hieron, und hier steht Naos. Und Naos ist der innere Tempel. Zum Beispiel, es heißt von Zacharias, dem Vater Johannes den Täufers, er ging in den Naos, in den Tempel, ins Innere, ins Heiligtum. Und jetzt ist das ja ein Paulusbrief. Und wenn man nachschaut, Wo kommt dieses Wort Tempel bei Paulus noch vor? Es kommt insgesamt 8-mal vor, dieses Wort Naos. Und es ist in all den anderen Bibelstellen immer die Gemeinde oder der einzelne Gläubige. 1. Korinther 3, 16 und 17, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel Gottes ist? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Steht immer Naos. Oder 1. Korinther 6, 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Oder Epheser 2, 21, zu einer Behausung Gottes im Geist, die Gemeinde, immer Naos. Und das geschieht ja oft, dass Dinge, die sich dann sichtbar erfüllen, vorher schon eine unsichtbare Erfüllung haben. So wie als Eva von dieser Frucht nahm, ihr werdet sterben, sichtbar ist noch nichts geschehen. Der sichtbare Tod kam später, aber geistlich geschah es bereits. Und das heißt jetzt, nachdem bei all den anderen Bibelstellen, wo eben Paulus den Tempel erwähnt, dieses Naos, immer die Gemeinde oder der einzelne Gläubige gemeint ist, ist vor der Wiederkunft Jesu mit einer schier verheerenden Infiltration der Gemeinden und Gläubigen zu rechnen. Und das geschieht vor unseren Augen. Allein, weswegen dieses Heft geschrieben wurde, gefährliche Stille, dieses Heft, dieses Buch. Und das war ja eine Antwort auf diese Schrift von Allianz rausgegeben, Ideenheft zum Jahr der Stille. Ja? Das war von der Allianz rausgegeben. Also nicht von Verein zur Förderung von New Age-Frömmigkeit. Gut, das war jetzt etwas. Und wir wollen also nicht über die Motive richten. Ja? Das müssen wir unterscheiden. Die meinen es von Herzen gut. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man so ein Erlebnis hat, das einen so unwahrscheinlich bereichert, ich bin ja durch Wilkessens Buch Kreuz und Messerhelden betrogen worden, dann will man die anderen auch da, damit sie doch dieses Mehr erfahren, mit hineinnehmen. Und man hat oft die besten Absichten, aber wir müssen die Geister prüfen. Also einleuchtendstes Beispiel, als Petrus seinen Herrn zur Seite nimmt und sagt, das widerfahre dir nur ja nicht, das verhüte Gott. Er hat es doch von Herzen gut gemeint. Und der humanistische Ansatz, und wir sind heute humanistisch geprägt, ja, die meinen es doch auch gut. Und die sind doch so freundlich und die sind doch so lieb. Das sind die Kriterien heute. Und er hat es von Herzen gut gemeint und ihr wisst die Antwort Jesu, hinter mich, Satan. Und schaut, hier nur ein Beispiel vorgelesen, aus Stille im Alltag, Anleitung zum Stillewerden. Das ist fast das deutlichste Beispiel. Na, wo ist denn das jetzt? Seite. Da hat ein, lassen wir mal den Namen weg. Na, wo kommt das? Müsste ja eigentlich irgendwo kommen, oder war das dann nachher? Sonst lese ich es vor, ich habe es ja zitiert. Na, es muss hier jetzt sein. Und da erklärt der Folgendes, der gute Mann, wie man dem Göttlichen näher kommt. Das ist also jetzt echt komisch. Nee, das ist hier schon drinnen, aber irgendwie, ja, da war es ja. Mensch, hat es vorhin aufgeschlagen. Seht ihr hier, die Blindheit. Ich lade Sie ein, eine Übung, die Ihnen helfen will, zur Stille zu kommen, sich dem Geheimnis der Gegenwart Gottes zu öffnen. Suchen Sie in einen stillen Ort in Ihrer Wohnung oder in einer Kirche, zünden Sie eine Kerze an. Bevor Sie sich auf Ihren Platz niederlassen, beginnen Sie in den Knien zu wippen. Zunächst langsam, dann immer heftiger, bis der ganze Körper in eine Schüttelbewegung umgeht. Streifen Sie mit den Händen den Körper ab, hauchen Sie alle verbrauchte Luft aus. Und jetzt war ja kürzlich ein Engelkongress von New Agern in Hamburg. Und In Idea war darüber berichtet von Carsten Huhn und da wurde auch immer wieder mitgeteilt, man soll Atemübungen machen, um diese Engel jetzt sich ihrer Gegenwart bewusst zu werden und so weiter. Also reine New Age-Übungen, und da könnte man jetzt einigermaßen noch manches anfügen. Hier ein Franziskanerpater, Bruder Paulus, der Kapuziner ist er. Meditation, in etwas in die Mitte nehmen. Das bin ich in der Meditation, lasse ich mich in Ruhe darauf ein, ich bin ganz bei mir, die Stille eines Raumes mit anderen zusammen, achte ich auf meinen Atem und habe die Augen dabei halb offen. Ich sitze auf einem harten Stuhl, den Rücken gerade, die Hände zu einer Schale geformt. Und seine Gegenwart genieße ich, wenn ich einfach da bin und immer wieder beim Einatmen bete von dir zu mir und beim Ausatmen von mir zu dir. Und dann wird Gott zu einer kosmischen Größe, zu einer kosmischen Energie. Das ist diese wirksame Kraft. Da steht ja im Griechischen diese Energia Planes, diese Macht der Verführung. Und die wird dann oft physisch wahrgenommen. Energie als Hitze, Wärme und so weiter. Und das hat natürlich unwahrscheinliche Überzeugungskraft. Und das, was mir fast am meisten Sorge macht, ist jetzt, wie sich epidemisch ausbreitet das sogenannte hörende Gebet oder prophetisch beten. Und wie ist das definiert? Es kommen Leute zusammen, das war in Idea erklärt, kommen Leute zusammen und es sitzen 4 oder 5 Beter mit einem Gast zusammen, dessen Situation ihnen unbekannt ist. Nach einer Zeit der Stille teilen die Beter dem Gast mit, was für Einträge sie für ihn erhalten haben. Also früher nannte man das Wahrsagerei. Und in der Zeitschrift Ignis kann man Folgendes lesen: Um für das Hören Gottes empfänglich zu werden, suche eine bequeme Sitzposition, atme ein paar Mal tief ein und aus, mache eine angedeutete Minipause zwischen Einatmen und Ausatmen, finde einen ruhigen Rhythmus, stelle dir vor, dass dich ein Engel besucht, die Stimme Gottes zu dir spricht und so weiter und so fort. Also da könnte ich jetzt wirklich bald bis Mitternacht weitergehen mit solchen Beispielen. Auch in der Zeitschrift Aufatmen waren ganz deutlich der Grundtenor, ich sage es mal mit meinen Sätzen, ist doch so mühsam und diese stille Zeit und so weiter und jetzt kann man Gott nicht anders vernehmen. Und wir sind wie das Volk Israel in der Wüste, unsere Seele ist sterbensmatt, immer nur das Manna ist ja so langweilig, das war die von Gott zugedachte Speise, mal etwas anderes, wenn ein Engel zu uns direkt redet und so weiter und dann heißt es, sie baten um Fleisch. Und dann stehen diese Sätze, und was sie erbaten, gewährte er ihnen. Sie hatten ihren Hunger noch nicht gestillt, ihre Speise war noch in ihrem Munde. Da entbrannte der Zorn Gottes über sie und brachte ihre Vornehmsten um. Psalm 78. Also Gott hat ihnen ihre Bitte gewährt zum Gericht. Und das kann man immer mehr sehen. Die Bibel ist doch so langweilig, Buchstabe tötet und das ist natürlich angenehmer, wenn man dann mit Atemübungen so in einen anderen Bewusstseinszustand kommt. Es ist uralter Schamanismus und so weiter. Wo habe ich da jetzt meine Notizen? Vielleicht noch abschließend Folgendes. In 1. Samuel 28, da geht Saul zu einem Medium, der Hexe von Endor, eine Frau, die wahrsagen kann. Und da sagt er hier, 1. Samuel 28, Vers 6, er befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch die lose Licht, noch durch Propheten. Also, wie redet Gott heute? Ja, aber das wird zwar akzeptiert, aber dann sagt man ja, und da sagt zum Beispiel Elke Werner, die Frau von Roland Werner, der jetzt der Generalsekretär ist von CVM, sie vernehme inzwischen die Stimme Gottes so deutlich wie die ihres Mannes und sie habe gelernt, die zu unterscheiden. Ja, das ist doch schön. Also ich erzähle keine Witze, ich kann es euch wörtlich vorlesen. Das war mit Quellenangabe ja, nee, nicht Quellenangabe. Das war in einer E-Mail-Korrespondenz. Und da hat sie dann behauptet, dass Gott zu ihr redet, also dass sie inzwischen gelernt hat, die Stimme Gottes ganz klar zu vernehmen, wie die Stimme ihres Mannes. Ja, die Jugend ist voll drauf, voll. Und da geschieht was und Gott beglaubigt das. Also durch die lose Licht und Recht redet Gott heute nicht mehr. Da sind wir uns alle klar. Bei Träumen wird es dann schon kritisch. Und Propheten, ja, eben Heiner Christian Rust von dieser Gemeindeerneuerung, der fünffache Dienst, Epheser 4,11, Aposteln, Propheten hat Gott gesetzt, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Wir haben Evangelisten, wir haben Hirten, wir haben Lehrer. Wo sind die Apostel, wo sind die Propheten? Ja, und bei der Bibelkenntnis heute kein Problem. Ja, hier steht's doch. Und dann würden wir zugerüstet. Deswegen sind wir eben so anfällig. Wir müssen zugerüstet werden. Dann geschieht mehr. Dann transformieren wir die Gesellschaft. Und das andere ist diese Emerging Church, die sie um sich gegriffen hat. Und da war ja jetzt, und da hat ja IDEA einen ganzen Leitartikel gebracht, kommen alle Menschen in den Himmel, da hat dieser Rebell, dieser Starredner bei diesem Jugendkongress Mind the Gap vom Willow-Krieg hier in Deutschland, der war dort, da hat er eben kurz vorher dieses Buch rausgebracht, Love Wins, das ist dann im Deutschen eben erschienen, auch kurz vor seinem Kommen im Brunnen Verlag, eine Art Allversöhnung. Und wie ich dann mit einem führenden Mann sprach, mich stört nicht einmal so sehr die Allversöhnung, sondern eben, wie er eigentlich dieses postmoderne Denken hat. Ich hörte es auf einem Videoclip, wie er selber sagte, der Grund, warum Petrus, als er auf dem Wasser ging, begann zu sinken, er hatte zu wenig Selbstvertrauen. Ich erzähle keine Witze. Wen das interessiert, es ist Englisch, ich kann euch diesen Link zuschicken, da hört ihr ihm das selber sagen. Und er sagt mehrmals, Gott glaubt an dich, Jesus glaubt an dich. Also das ist auch alles verkehrt geworden. Ja? Was früher oben war, ist inzwischen unten. Was links ist rechts. Was normal ist, ist pervers. Und was pervers ist, ist normal und so weiter. Gott glaubt an uns. Und das ist ja. Und dann hat er zu Recht, dann, der das kommentiert hat, aufgezeigt, nachdem er diese Zitate von Rebell gebracht hat, hat er gesagt, das Problem des Petrus war, er hatte zu viel Selbstvertrauen. Denkt nur, wie er den Herrn zur Seite nimmt oder beim Abendmahl, wenn sie dich alle verlassen, ich nicht und so weiter. Und das ist ja wirklich völlig auf den Kopf gestellt, denn du kannst beim besten Selbstvertrauen gerade nicht auf dem Wasser gehen. Da brauchst du Gottvertrauen. Geht nicht. Und mir sagte jemand auch, ein einflussreicher Evangelikaler, der bei diesem Kongress dabei war, aber das durchschaut hat, sagt er, der hat nach 5 Minuten die Leute voll in den Griff gehabt. Das ist ein Kommunikator, das ist ein Rhetoriker und die haben den gefeiert wie einen Popstar. Und dann schrieb das bewusst hat auch Idea, wir lieben Jesus, wir sind eine neue Generation, wir sind eine tanzende Generation. Also diese Dinge greifen dramatisch um sich. Wo steht in der Bibel, dass viele falsche Propheten kommen werden? Bitte? Richtig, Vers? Ja, das ist sehr gut, also Vers 11. Aber fast, und Vers 12 steht dann, weil die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Also wir haben die Gesetzlosigkeit, wir haben die Propheten. Und wo steht, dass falsche Lehrer unter uns sein werden? Ja, gräuliche Wölfe, die Herde nicht verschonen werden, die Jünger an sich zu sehen, darum seid wachsam. Aber er sagt nicht, es kommt aufs Gleiche raus, ja? Die Verführer kommen nicht und sagen, ich bin ein falscher Prophet oder ich bin ihr Lehrer oder gräulicher Wolf, sondern ich bin der euch jetzt beglückt und bereichert und zu neuen Wegen und Vollmacht und Erweckungen führt. Und sie meinen das ja auch oft genug. Also diese Motive dürfen wir nicht richten. Die Geister sollen wir prüfen, müssen wir prüfen, prüfet alles, aber die Motive, das kann nur Gott. Die sind auch oft so verwaschen oft oder vermixt. Also das wäre schon, ja, schon ein Blick in diese Abschiedsrede des Paulus. Denke daran, dass ich 3 Jahre Tag und Nacht jeden mit Tränen vermahnt habe. Darum seid wachsam. Und nach meinen Abscheiden kommen gräuliche Wölfe, die Herde nicht verschonen werden. Also die Gemeinde hat das äußere und innere Schlachtfeld. Aber wo steht ausdrücklich, es werden sein falsche Lehrer? Ist mir neu. Jetzt wird es mir langsam frisch. Wie geht's euch? Sollen wir noch offen lassen? Ja, lass mal. Einseitig offen. Nein, du hast erkannt, die das sagen, sind Juden, sind es nicht, sondern sind es Satans Synagoge, das steht von Philadelphia und Smyrna. Die Gemeinde des Ephesus. Du hast geprüft, die sagen, die sind Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erfunden. Offenbarung 2,2, aber das ist, jetzt das steht nicht Lehrer, das ist 2. Petrus, Kapitel 2. Es waren falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die der Verein einführen, verderbliche Sekten. Und der 2. Petrusbrief hat ja diese ganz stark eschatologische, also endzeitliche Ausrichtung. Also da stehen die falschen Lehrer oder ihr Lehrer und Matthäus 24,11 die falschen Propheten. Ja, ist noch? Nee, ich wollte eigentlich jetzt mehr oder weniger zur Landung ansetzen. Wenn das interessiert auch, mir hat ein Bibellehrer noch eine E-Mail, einen Link geschickt von John Piper. Ist ja ein Begriff, John Piper. Und er spricht nur 3,5 Minuten Englisch über die Emerging Church. Und er sagt, es ist vorbei. Es sind solche schlimmen Sünden aufgetreten und so schlimme Unmoral. Und er sagt, er weiß davon, er nennt nichts öffentlich und dass die sich davon wahrscheinlich nicht mehr erholen wird. Die Sache wird ein paar Jahren vorbei sein. Und auch der bedeutendste Sprecher dieser Emerging Church, der Brian McLaren, da zitiert er jemanden. Dieser Brian McLaren hat ein neues Buch geschrieben. Er sagt, ich habe es nicht gelesen, aber die Leute, denen ich vertrauen kann und sogar jemand, der diese Emerging Church bis zum Schluss verteidigt hat, hat, er sagte wörtlich, das Handtuch geworfen und er sagt, der Mann ist ein Irrlehrer. Und unsere Antwort muss sein, also der Todfeind der Mystik, und die Mystik ist immer konfessionsübergreifend, ist die Lehre. Und unsere Antwort soll sein, Johannes 6, Vers 63, wo der Herr sagt, meine Worte sind der Geist und sind das Leben. Ich kann Wort und Geist nicht trennen. Das hat Luther schon richtig erkannt in der Auseinandersetzung mit den Zwickauer Propheten. Darum ermahne ich, vor solchen Geistern auf der Hut zu sein, die da sagen, durch stilles Sitzen in der Ecke empfange man den Heiligen Geist. 100.000 Teufeln wird er bekommen und nicht zu Gott kommen. Luther. Da wusste er, da gibt's keinen Dialog mehr. Und mein letzter Vers, Offenbarung 3, Vers 10, weil du bewahrt hast das Wort von meiner Geduld, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Wort der Geduld, der Druck wird größer. Es wird von uns jetzt allmählich wirklich ausharren verlangt, dass wir den biblischen Prinzipien noch treu bleiben. Das war nicht so schlimm vor 2, 3 Jahrzehnten. Da standen die in den frommen Kreisen für die Frauenordination waren, mit den Rücken zur Wand. Jetzt stellen sie uns an die Wand. Wir sind die Frauenfeinde. Das hat sich alles gedreht. Jetzt sind wir die Bösen. Wenn wir sagen, die Bibel ist irrtumslos, sind wir die Bibelkritiker. Wir überstülpen der Bibel ein kognitives, positivistisches, rationales Konzept, das sie selber nicht hat. Sie, die Bibelkritiker, die sprechen von der Hermeneutik der Demut und sie sind die Bibeltreuen und wir, die wir sagen, die Bibel ist irrtumslos, wir überstülpen der Bibel ein rationalistisches Konzept. Wir sind jetzt die Bibelkritiker geworden. Ist alles verkehrt geworden. Also ihr merkt, ich komme jetzt in Schwung. Also es ist unfasslich. Und mit den Worten des Petrus mache ich Schluss. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. So, jetzt mache ich offiziell Schluss, stellt ihr jetzt die Fragen.